Herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir schauen uns heute MAD 2 Özgür İnsan an oder zumindest wichtige Auszüge daraus.
Genau, im Mittelpunkt steht Mart, ein Sterblicher, der sich in dieser mythischen Welt ja gegen die Götter stellt.
Und die Situation am Anfang ist ziemlich dramatisch. Mart sitzt fest. Im zeitlosen Abzu, dem Palast von Gott Enki.
Richtig. Und wir wollen uns heute ansehen, wie kämpft er sich daraus? Was passiert bei seiner Rückkehr? Und was ist das für eine gefährliche Mission, die er da antritt?
Ja, gegen diese scheinbar unbesiegbare Ordnung. Die Frage ist ja, was treibt so jemanden an? Einen Einzelnen gegen Götter und ganze Imperien?
Fangen wir mal in Abzu an. Dieser Ort. Die Quellen beschreiben ihn ja als zeitlos. Kein Altern, kein Tod.
Klingt erstmal nicht schlecht, aber dann kommt's. Absolute Einsamkeit, keine Menschen.
Eben. Und Mart sehnt sich einfach nur nach Hause, nach Arge, nach Freiheit. Er ist ja auch der erste Sterbliche dort, quasi Enkis Trophäe.
Und wie kommt er da raus? Alleine schafft das nicht, oder?
Nein, das ist direkt ein wichtiger Punkt. Es taucht eine Frau auf, Ram. Später stellt sich raus, das ist die Göttin Ninhursag.
Ah, okay. Eine Göttin hilft ihm?
Ja, und das ist entscheidend. Sie bringt ein riesiges Opfer. Sie verschmilzt ihr Wesen mit Mart. Nur so kann er durch Enkis magische Barrieren entkommen.
Moment, sie verschmilzt mit ihm. Und was passiert mit ihr?
Sie bleibt zurück. In Apsu, gefangen in einem Kriegerkörper, den sie quasi übernimmt. Sie opfert ihre eigene Freiheit für seine.
Krass, also göttliche Hilfe, aber zu einem extrem hohen Preis. Mart ist frei, aber eine Göttin ist jetzt gefangen.
Genau das. Paradox. Aber es zeigt von Anfang an, Freiheit ist nicht umsonst zu haben in dieser Welt.
Okay, Mart ist also raus, zurück in seiner Welt, trifft seine vertraute Pugat wieder. Aber die Freude ist sicher kurz. Er weiß ja, Enki wird ihn jagen.
Richtig, die Gefahr ist real. Und das führt sofort zum Konflikt. Mart denkt, ich muss Arge verlassen, damit ich sie nicht in Gefahr bringe.
Verständlich. Aber Pugat und die Priesterin Ninshubur sehen das anders.
Die wollen, dass er bleibt, dass er kämpft. Und hier zeigt sich Marts Kernidee seiner Philosophie.
Nämlich?
Freiheit ist für ihn das Allerwichtigste, lebensnotwendig. Aber sein Ansatz ist, interessant. Er will nicht primär Soldaten bekämpfen.
Sondern?
Er spricht von der schlechten Magie der Götter und Priester. Und dem will er eine Art gute Magie entgegensetzen.
Gute Magie, was soll das sein? Seine Musik? Die Wahrheit?
Es scheint so. Die Quelle erwähnt ja seine Byulodil, eine Art Zauberflöte. Ihr Klang soll Trost spenden, die Herzen öffnen.
Okay, also kein direkter Kampf, sondern
Überzeugung. Und er konzentriert sich auf die Schwächsten.
Genau. Die Unterdrückten, die Sklaven, das ist sein Ziel.
Puh. Das klingt aber, ja, fast unmöglich. Wie will er das denn angehen? Sein Plan ist ja, ziemlich gewagt.
Total gewagt, aber irgendwie auch clever. Er lässt sich absichtlich gefangen nehmen.
Was? Warum das denn?
Damit er zu den Kanälen von Sipasch geschickt wird. Dorthin, wo die Sklaven schuften.
Ah, okay.
Zu den Kanälen von Sippa. Die Beschreibungen davon sind ja brutal.
Ja, absolut unmenschlich. Die Sklaven graben Kanäle für den Gott Marduk unter grausamsten Bedingungen. Ein Projekt, das nebenbei auch Suma schwächen soll.
Und da gibt's diese Aufseher wie Miku?
Ja. Inbegriff der Brutalität. Und genau in dieser Hölle will Mart Zwonk wirken.
Okay, wie macht er das?
Er sucht Kontakt, baut Vertrauen auf zu Leuten wie Hakko und Shamash. Und er nutzt seine Flöte, die Byulüdil.
Um Trost zu spenden, Hoffnung zu geben.
Genau. Kleine Momente der Menschlichkeit schaffen. Aber, und das ist wichtig, er ist nicht komplett allein.
Ach.
Gleichzeitig schleusen sich Krieger aus Arge ein. Unter Maschus Führung. Sie wollen ihn unterstützen, von innen heraus. Eine verdeckte Operation quasi.
Das heißt, der Widerstand beginnt zu wachsen? Marts Anwesenheit zeigt Wirkung.
Ja, dieser Funke Hoffnung zündet. Die Sklaven fangen an, sich zu regen. Und das bleibt natürlich nicht geheim.
Marduks Priester Nemrut bekommt Wind davon.
Und er erkennt die Gefahr sofort. Nemrut ist nicht dumm. Er reagiert.
Mit Härte, nehme ich an?
Mit Härte, ja. Aber auch mit psychologischem Druck. Erhöht die Repression, aber gleichzeitig verspricht er denen Freiheit, die Mats verraten.
Ein perfides Spiel.
Absolut. Dann gibt es diesen Synameki, Zwischenfall, Abführmittel im Essen, die Arbeit bricht zusammen, das heizt die Lage noch mehr an und am Ende gibt es einen Verräter.
Cerema, ein Spion.
Genau, der verrät Malt.
Und Nemrod nutzt das für eine öffentliche Show.
Ja, eine grausame Inszenierung. Malt wird gefasst und vor allen Sklaven ausgepeitscht. Das Ziel ist klar, den Widerstandsgeist brechen, zeigen, dass jeder Aufstand sinnlos ist.
Und er präsentiert noch diesen anderen Toten, Sida.
Richtig, als Beweis. Seht her, dieser Retter ist auch gescheitert. Niemand kann euch helfen. Aber Macht, er erträgt die Folter. Er zerbricht nicht.
Und das hat dann den gegenteiligen Effekt.
Total. Diese öffentliche Demütigung und Folter, das ist der Funke, der alles explodieren lässt. Es bricht ein riesiger Aufstand los.
Chaos pur.
Völliges Chaos. Sklaven kämpfen, die arge Krieger mischen mit. Kämpfen gegen die Wachen. Dann trifft auch noch die sumerische Armee ein und kämpft gegen die Babylonier. Ein totales Durcheinander.
Und wichtige Leute sterben dabei. Shamash, Hama.
Ja, viele Verbündete fallen. Es ist ein blutiger Kampf.
Und was ist mit Maat? Was passiert mit ihm?
Er verschwindet. Mitten im Getümmel. Spurlos.
Einfach weg.
Die Quellen sagen, er wacht später auf. In einer Hütte, ohne Erinnerung. Eine Bettlerin soll ihn aus dem Fluss gezogen haben. Sein persönliches Schicksal bleibt also offen, ungewiss.
Aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Da kommt doch noch was im Epilog.
Ja, und der ist unglaublich stark. Die siegreichen Götter und Könige wollen die überlebenden Sklaven aufteilen, wie Beute. Da fragt Pugat die Sklaven, wer ist euer Anführer?
Und die Antwort?
Aus tausenden Kehlen, wie eine einzige Stimme, Maat.
Gegen Tyrannei, egal ob göttlich oder menschlich. Und es geht um Hoffnung.
Genau. Selbst als er weg ist, ohne Gedächtnis, lebt sein Name weiter. Sein Einfluss ist das eigentliche Symbol des Widerstands geworden.
Ja, die Idee Maat ist stärker als der Mann Maat selbst.
Präzise. Sein individuelles Schicksal tritt fast in den Hintergrund. Was zählt, ist die Wirkung, die er hatte.
Das stimmt. Und das wirft wirklich eine spannende Frage für dich auf, der du zuhörst. Kann der Geist die Überzeugung eines Einzelnen wirklich ein ganzes System ins Wanken bringen? Selbst wenn dieser Einzelne am Ende verschwindet oder scheinbar scheitert?
Oder ist vielleicht genau das die Revolution? Dass sich eine Bewegung auf so ein Symbol beruft, auf einen abwesenden Helden wie Maat? Was meinst du dazu?